Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.
Hallo Daniela, schön, dass du wieder da bist. Ich hatte das letzte Mal, hatte ich Produktkosmos angeteasert. Das ist so etwas, das ist so ein geflügeltes Wort im Mentoren-Media-Verlag, weil wir haben dann immer ein Buch und wir überlegen immer, ja klar, dann kommt das E-Book, dann kommt das Hörbuch und dann überlegen wir, was kann man noch machen? Und bei deinem Buch waren wir gerade im Studio, ist auch eine Bühne, ja, vor der Kamera. Letztendlich ist es eine ganz kleine Bühne, die viele Menschen jeden Tag auch ganz unbewusst nutzen. Und wir haben zu deinem Buch in 12 Wochen, das ist, sag ich mal, für die Menschen, die dann so ein bisschen auch das Visuelle brauchen und vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie dich direkt buchen, dass sie so einen ersten Schritt haben, dass sie auch noch neben dem Buch, das sie dann bekommen, auch begleitend dich in Videos haben.
Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht bei euch im Studio, diesen Kurs zu drehen. Also in dem Buch gibt es ja 84 Impulse. Es gibt keine 84 Videos. Wir haben also einige Videos zusammengefasst. Von daher macht es durchaus Sinn, eben beides sich anzugucken, Buch und die Videos. Aber in den Videos gibt es halt die wichtigsten Impulse rund um das Thema Buchschreiben und Veröffentlichen. Denn es gehört ja viel, viel mehr dazu, als einfach nur zu sagen, ich habe jetzt einen tollen Titel und schreibe dazu ein Buch. Das höre ich tatsächlich sehr oft, dass Menschen mir sagen, oh, ich habe einen ganz tollen Buchtitel und ich möchte dazu ein Buch schreiben. Und tatsächlich ist ja der Titel das, was meistens erst am Ende kommt. Denn auch da kann man natürlich tolle Titel kreieren, aber ob sie sich dann verkaufen, ist immer noch eine zweite Sache.
Also Titel, da kann ich aus den Nähkästchen plaudern. Das ist wirklich eins der größten Diskussionsfelder, die man zwischen Autorinnen, Autoren und Verlag nachher hat. Der Verlag geht natürlich manchmal pragmatisch dran und geht auch wir gehen manchmal technisch dran und gucken, was läuft denn da gerade gut, ja? Wo sehen wir denn Verkäufe auf den großen Plattformen? Und dann tendiert man natürlich auch dazu zu sagen, okay, der Titel ist vielleicht praktischer. Manchmal machen wir aber auch sowas richtig Emotionales. Hatten wir gerade bei so einem Buch, Scheiß auf die Krisen. Einfach raus.
Ja, dann ist halt die Kunst, dass die richtigen Beschreibungen da sind, dass die potenziellen Leserinnen und Leser eben dieses Buch finden. Das ist halt so die Problematik oder die Herausforderung. Ich will es gar nicht als Problem bezeichnen, aber die Herausforderung, wenn ein Titel zwar kreativ ist, aber danach niemand sucht.
Erzähl uns heute mal, welche Bücher von dir alle so erhältlich sind. Und was mich auch interessieren würde, natürlich, ich gucke sehr aus der Verlagsperspektive drauf, aber wir müssen auch ehrlich sein, es ist nicht die einzige Form, ein Buch zu veröffentlichen. Natürlich kann man auch sagen, oh, ich möchte nicht, dass mir jemand reinredet, ich mache das alles selbst. Und ich glaube, du hast auch alle Erfahrungen schon gemacht.
Also ich habe selber Self-Publishing-Bücher rausgebracht, ich habe viele, viele Verlagsbücher rausgebracht, ich habe auch Twitter-Formen schon benutzt, also Verlage, die sich ihre Dienstleistung bezahlen lassen, um das Buch zu veröffentlichen. Und tatsächlich gibt es zu jeder Veröffentlichungsform Vor- und Nachteile. Es gibt übrigens mehrere Impulse auch zu dem in dem Buch, was du gerade erwähnt hast, dein Buch in 12 Wochen, wo ich da sehr intensiv drauf eingehe. Denn bei mir fängt ein Buchcoaching grundsätzlich erstmal damit an, was ist das Ziel des Autors? Und wenn beispielsweise ein Autor sagt, ich habe eine riesengroße Reichweite und ich brauche mein Buch am besten vorgestern, ich möchte, dass mir keiner reinredet, weder in Titel noch in Text noch in sonst etwas, und ich möchte den höchstmöglichen Ertrag pro verkauften Buch haben, dann bleibt im Grunde genommen nur das Self-Publishing. Das sind auch tatsächlich die Vorteile des Self-Publishings, dass eben pro Buch mehr verdient wird, dass es schnell geht, dass keiner reinredet. In einer Zeit der künstlichen Intelligenz und in einer Zeit, wo auf Social Media jeden Tag immer wieder neue Buchcoaches erscheinen, die denjenigen erzählen, die das sehen, dass es ja ganz, ganz einfach ist, ein Buch zu veröffentlichen. Man braucht einfach nur KI zu füttern und KI macht dann alles und das wird in ein entsprechendes Programm übertragen. Ja, kann man machen, aber ich befürchte, und jetzt komme ich zu dem Aber, dass wir eine Flut belangloser KI-geschriebener Bücher bekommen. Und wenn jemand wirklich etwas mit seinem Buch bewirken möchte, wirklich im Sinne von Wirken und Wirkung, wenn jemand vielleicht sogar an die Presse kommen möchte, wenn jemand vor seinen Kunden damit auch ein gewisses Qualitätsmerkmal zeigen möchte, dann kommen wir um einen Verlag nicht drum herum. Denn ein Verlag macht es wesentlich professioneller. Ich will nicht sagen, dass jeder Self-Publisher unprofessionell ist. Auf gar keinen Fall. Da gibt es auch ganz großartige Self-Publisher. Aber ein Verlag guckt nochmal mit anderen Augen drauf. Es wird professionell durchs Lektorat und durchs Korrektorat gegeben. Der Buchsatz ist professionell und es ist natürlich ein ganz anderes Aushängeschild, ein ganz anderes Qualitätsmerkmal, wenn da so ein Verlagssiegel drauf ist. Und es gibt noch viele, viele weitere Vorteile. Ein, zwei nenne ich noch dazu. Wenn ich gehe jetzt mal so in die Trainer-Speaker-Coach-Szene, da sind viele, die den Traum haben, bei Wikipedia reinzukommen. Und da gibt es bestimmte Möglichkeiten, bestimmte Kriterien, dass du als öffentliche Person bei Wikipedia reinkommst. Unter anderem, lass mich nicht lügen, ich glaube 5 Bücher. Aber Self-Publishing-Bücher zählen da nicht zu. Also wer sagt, ich habe 5 Bücher geschrieben, aber alle im Self-Publishing, hat keine Chance, bei Wikipedia mit diesen Büchern reinzukommen. Oder auch das ganze Thema Buchhandel. Wie findest du im stationären Buchhandel statt? Aber da kannst du viel, viel mehr zu sagen.
Also das ist tatsächlich, das würde ich so für mich als die störendste Stelle beim Self-Publishing sehen, weil ich kann natürlich da auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler absolut verstehen. Das ist dann meistens mit On-Demand-Plattformen gelöst und das Buch wird halt, ja, wenn es bestellt wird, wird es produziert. Und das kaufen die Buchhändler nicht. Die tun alles, damit dieses Buch nicht gekauft wird, wenn jemand da steht und sagt, ich hätte das gerne. Und der Grund ist ein relativ simpler, sie können es nicht zurückgeben. Das ist das Risiko, liegt dann im Buchhandel, deswegen haben die da nicht so viel Lust drauf. Wir müssen es zurücknehmen. Also das heißt, wir müssen jedes Buch, müssen wir, das uns der Großhandel zurückschickt, müssen wir zurücknehmen.
Ja,
und unser Risiko.
Ja, Risiko. Ich denke, es gibt auch noch einen zweiten Punkt, denn wenn beim Großhandel bestellt wird, da kommt also ein Kunde in die Buchhandlung rein und möchte ein Buch haben und es wird extra für diesen Kunden bestellt und der holt es nicht ab, ist das Rückgaberecht das eine. Das andere, wenn Buchhändler bestellen und korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle, kriegen sie von den Großhändlern am Ende des Monats eine Gesamtrechnung, die sie dann bezahlen. Wenn jetzt ein Self-Publishing-Buch bestellt wird, dann kriegt beispielsweise die Buchhandlung dann eine Einzelrechnung über beispielsweise 19,90 Euro und ich glaube, das finden die nicht so lustig.
Also das ist tatsächlich ganz spannend, weil das kommt bei uns manchmal auch vor, dass ein Verlag aus irgendeinem Grund eine Einzelbestellung bei uns abgibt und auch wir sagen dann, okay, wir machen das natürlich, weil wir sind serviceorientiert, aber es ist natürlich furchtbar aufwendig dann für ein Buch, die Rechnung zu schreiben, den ganzen Buchhaltungsvorgang zu machen, kontrollieren, ist es wirklich bezahlt? Und deswegen ist für uns jedes Buch, das über den Großhandel geht, das schönste Buch.
Zurück zu der Buchkreation. Viel Wissen zu haben und es zu strukturieren, ist das eine. Aber es gehören ja so viel mehr Sachen dazu. Storytelling hatten wir schon in der letzten Podcast-Folge. Aber es gibt auch immer mal so Situationen beispielsweise, wo so ein Buchprojekt nicht vorwärts geht. Was tust du denn, wenn du entweder aus zeitlichen Gründen oder aus Kreativitätsgründen dein Buch nicht vorwärts bekommst? Und eins kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Buchprojekte werden immer zäher, je länger die Zeit dazwischen ist. Also es ist definitiv sinnvoll, sich lieber jeden Tag nur 5 Minuten mit dem eigenen Buch zu beschäftigen, weil dann das Unterbewusstsein weiterarbeitet, als zu sagen, ach, ich schreib nächste Woche, übernächste Woche, ach, jetzt ist plötzlich ein Monat rum, jetzt ist plötzlich ein halbes Jahr rum. Weil du dich jedes Mal wieder reinlesen musst. Und da gibt es eben Tipps und Tricks auch, wie das umgangen werden kann. Eben durch die entsprechende Struktur, durch Kreativitätstechniken, durch verschiedenste Übungen, mit denen jeder sein Unterbewusstsein wieder ankurbeln kann und neue Ideen bekommt, neue kreative Impulse mit hineinbringen kann.
Ich fand das gerade ganz spannend. Wir zeichnen das hier mit einer Videokonferenz auf. Das darf man ja verraten. Und als du gerade gesagt hast, die Projekte werden immer zäher, sind deine Hände rechts und links am Bildschirmrand verschwunden, weil das Bild so, weil es so zäh ist. Aber natürlich, dieses Thema Schreibblockaden kennen wir als Verlag. Wir sind dann auch immer, wir stehen da auch gerne beratend zur Seite. Manchmal ist es auch ein Gespräch, manchmal ist es eine Figur gemeinsam zu besprechen. Das gehört dann auch zur Verlagsarbeit dazu. Also, oder jemanden dann vielleicht auch mal zur Seite stellen, der vielleicht mal ein Projekt kurzfristig begleitet.
Ja, und da ist eure Arbeit auch sehr, sehr wertvoll. Oft, und das finde ich bei euch eben so phänomenal genial, bringt ihr Impulse rein mit einem anderen Blickwinkel, weil ihr den Markt einfach kennt. Und beispielsweise Sachbücher und Ratgeber gibt es wie Sand am Meer. Und wenn du ein Thema hast, über das schon zigfach geschrieben worden ist, heißt das ja nicht, dass dein Buch es nicht trotzdem wert ist, geschrieben zu werden. Aber es braucht diese besondere Note. Was ist anders an dem Buch als an allen anderen Büchern? Und da bringt ihr manchmal wirklich geniale Ideen rein. Gerade gestern hatte ich wieder mit dem zweiten Geschäftsführer vom Mentor Media Verlag und einem Kunden ein super, super gutes Gespräch. Und der Thomas, also
dürfen wir verraten, ist kein Geheimnis.
Er hat einfach eine Brille aufgehabt, wo ich auch gedacht habe, ja, wow, da wird plötzlich aus einem Buch, was sehr generische Botschaften, also sehr banale Botschaften, also die Botschaften sind schon klasse, aber sie sind halt nicht neu und sie sind halt nicht so, dass jemand sagt, wow, genau deswegen kaufe ich das Buch. Und er hat dann diesen einen kleinen Tipp gegeben, womit das Buch echt jetzt richtig genial wird.
Wir haben auf der Webseite so eine Exposé-Funktion, wo wir Menschen durch einen Prozess führen, wo sie ganz viele Fragen beantworten müssen, auch Marketingfragen, weil wir hätten immer gerne, wenn die Buchidee kommt, auch das ganzheitliche Bild. Und da gibt es eine Stelle und die meisten trauen sich das nicht auszufüllen oder schreiben dann, gibt es noch nicht auf dem Markt, wo wir schreiben, gibt es ein Buch, mit dem man ihr Werk vergleichen kann? Ja? Gibt es irgendetwas auf dem Markt, wo sie sagen, das kommt dem nahe oder das ist ähnlich? Und die meisten denken, glaube ich, wenn sie da reinschreiben, das gibt es noch nicht, dass sie irgendwie einen guten Move machen. Tatsächlich ist das unser Alarmzeichen, weil normalerweise ist es so, wenn ein Thema interessant ist, wenn es Abnehmer gibt dafür, dann gibt es auch irgendein Buchtitel dazu schon.
Ja.
Und es geht dann um die andere Brille, es geht um die andere, gucken, was ist an dem Thema anders oder was ist noch nicht bearbeitet, aber es ist selten, dass ein Thema so originell ist, dass es noch nie da war.
Ja, auch den Spruch, es wurde alles schon geschrieben, nur nicht von jedem. Oder es wurde alles schon gesagt, nur nicht von jedem. Und im Grunde genommen, das sage ich manchmal meinen Autoren, am Ende ist alles schon vor ein paar tausend Jahren aufgeschrieben worden. Es gibt nämlich die 7 hermetischen Gesetze. Und wenn man sich die anschaut, hat man das gesamte Spektrum der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich bin damals 2018, als ich meinen ersten Vortrag vorbereitet habe und damals mein erstes Buch geschrieben habe, da bin ich auf diese 7 hermetischen Gesetze gestoßen. Damals gedacht, darüber müsste man doch mal ein Buch schreiben. Inzwischen haben es einige andere geschrieben. Inzwischen ist es ja immer so faszinierend, wenn ein Thema irgendwo aufpoppt, dass plötzlich viele Menschen dieses Thema aufgreifen. Und ich finde es gut, weil da steckt so viel drin. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass wir unsere Welt relativ simpel auf 7 Gesetze reduzieren können. Und trotzdem Millionen von spannenden Büchern.
Also ich kenne da viele Beispiele. Wir haben ein Buch, Ruhestand ist nichts für Anfänger, war eines unserer ersten Bücher von Britta von der Linden. Ist so ein Longseller, nenne ich das. Verkauft sich ständig, ist aber jetzt nie so das, wo du sagst, was weiß ich, das ist jetzt der richtige Burner. Aber seit es da ist, wird es jeden Monat in einer gleichen Stückzahl etwa verkauft, weil es so ein Geschenkbuch ist. Und ganz witzig ist, sie hat es aus der weiblichen Perspektive mehr geschrieben. Und es gibt genauso ein Buch, das ähnlich funktioniert. Das hat jemand aus der männlichen Perspektive geschrieben. Das sind 2 Bücher, die sehr ähnlich sind, aber problemlos auf dem Markt nebeneinander stehen können. So, ich hatte es angekündigt, deswegen müssen wir es heute noch machen. Erzähl uns mal was über deine 20 Bücher oder mehr.
Das mache ich gerne. Ich hatte nie den Plan, so viele Bücher zu schreiben. Mein Ziel war es tatsächlich, genau 2 Bücher zu veröffentlichen. Das hatte ich mir mal irgendwie in den Kopf gesetzt. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und es kam immer mehr dazu und immer neue Ideen. Und kein einziges Buch habe ich irgendwo am Anfang strategisch geplant, weil es alles so Herzensbücher waren. Inzwischen, nach 20 Büchern, fange ich jetzt doch an zu überlegen, welche Bücher veröffentliche ich vielleicht zukünftig etwas strategischer, etwas zielführender, was auch meine anderen Businessbereiche angeht. Es ist einfach immer wieder, ich hatte immer wieder neue Ideen und wenn ich anfange zu schreiben, dann ist es so, als wenn irgendwo oben bei mir im Kopf ein Kanal geöffnet wird und dann fließt es irgendwie durch mich durch. Ich kann das nicht anders beschreiben. Natürlich habe ich auch viele, viele Erfahrungswerte und wenn ich so meine Bücher zusammenfasse, wenn ich sie in Bereiche kategorieren müsste, dann ist es einmal der Bereich der Finanzen, denn ich war 27 Jahre in der Finanzbranche tätig als Beraterin, Trainerin, Coach, Ausbilderin und ich habe damals, das war sogar mein allererstes Buch für die Akademie für Finanzberatung, durfte ich damals das Fachbuch zum Immobiliardarlehensvermittler schreiben. Und dann durfte ich noch ein spannendes Buch schreiben, das neue Recht der Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung. Und ich fand das so langweilig. Ich habe es geschrieben, klar, für die Akademie. Und ich dachte, die armen Leute, die das alles lernen dürfen. Und habe dann angefangen, die humorvolle Betrachtung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie zu schreiben, weil manche Gesetze sich einfach in sich widersprochen haben. Und in meinen Seminaren habe ich Dinge immer sehr kleinteilig auseinandergenommen, um sie merkwürdig, also das merkenswürdig zu machen. Und das war damals dann der Start mit den eigenen Büchern. Und aus diesem Buch ist dann hinterher noch ein anderes Immobilienbuch geworden. Ich habe ein Buch für junge Menschen geschrieben zum Thema Finanzen, weil einfach so viel Schrott erzählt wird auf Social Media von den Beratern. Viele gute Berater, gibt viele, viele gute Influencer, aber es wird eben auch viel Müll erzählt. Und ich hatte einfach so das Bedürfnis, ein Finanzaufklärungsbuch zu schreiben, was ich auch mit einer jungen Influencerin zusammen gemacht habe. Zu dem Zeitpunkt war ich Ende 40. Und der Verlag hat zu mir gesagt, Frau Landgraf, Sie sind bald 50 und Sie wollen die 15- bis 25-Jährigen erreichen. Wie geht das? Sie brauchen eine junge Mitautorin. Ja, haben wir dann gemacht. Ist auch gut geworden. Also sie hat ganz tolle andere Aspekte reingebracht. Also der Bereich der Finanzen, da gibt es ein paar Bücher. Dann gibt es den großen Bereich des Coachings und der Persönlichkeitsentwicklung. Da habe ich viel zum Thema Selbstwert, mentale Stärke geschrieben, also sowohl Bücher zum Thema Selbstwert als auch zum Thema mentale Stärke. In einem Buch ist zum Beispiel Du bist, wie es war, wie du aus deiner Vergangenheit deine Zukunft gestaltest oder raus aus der Krise rein ins Leben, der Weg zur mentale Stärke gewinnt, Selbstwert ist Geld wert. Das sind alles so Beispiele für meine Bücher für die eigene Entwicklung und dann habe ich Bücher für Coaches geschrieben. Zum Beispiel zwei Bücher, das passt zu dem Thema, was wir vorhin hatten, das Thema Titel. Ich mache, wenn ich nicht gerade auf der Bühne stehe oder Bücher begleite, hin und wieder noch pferdegestütztes Training und Coaching. Das ist noch so von früher, das war immer so begleitend in meinem Leben. Und ich wollte unbedingt ein Buch schreiben, tierisch gutes Coaching. Fand der Verlag total doof, den Titel. Und daraus ist geworden Praxisbuch, tiergestütztes Training und Coaching. Dann sind dazu 75 Coaching-Karten entstanden. Dann ist noch ein weiteres Buch, wo ich mit Symboltieren, also ich arbeite in meinem Coaching viel mit Symboltieren, also mit kleinen Plastiktieren, weil man damit so viel deutlich machen kann, wenn jemand für sich, für andere Tiere aussucht, die entsprechend aufstellt. Dann habe ich irgendwann mal festgestellt, dazu gibt es kein Buch. Dann habe ich das auch noch geschrieben, wollte es auch tierisch gutes Coaching nennen, heißt jetzt Aufstellungsarbeit im Coaching.
Ja, da war der Verlag pragmatisch. Das kann ich aber auch ein bisschen verstehen dann tatsächlich. Ja. Weil du Was möchtest natürlich, ja, du, also es gibt manchmal Sachen, manchmal darf man richtig kreativ dran gehen, aber es gibt Situationen, wo du sagst, hey, hier bringt das drumherum machen nicht, ich muss innerhalb von wenigen Sekunden klar machen, um was es hier geht.
Und es war auch genau richtig, weil das Praxisbuch tiergestütztes Training, Coaching, das ist so das Buch, was sich bei mir wirklich am allerbesten verkauft. Also ich bin immer wieder erstaunt, ich mache am wenigsten Werbung dafür und da kommen andauernd Verkäufe. Und ich habe schon oft Fotos von irgendwelchen Universitätsbibliotheken bekommen, wo es steht. Und da bin ich voll stolz drauf, dass dieses Buch anscheinend auch in den Universitätsbibliotheken anerkannt ist. Ich habe es mit der Verena Neuse zusammengeschrieben, weil ich so den Bereich Pferde gemacht habe. Sie hat andere Tiere mit reingebracht. Ja, und dann habe ich bei euch noch das Buch Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi.
Da kann ich dir eine ganz tolle Geschichte. Ich hab hier das Buch jemandem geschenkt, der... Also es ist ein Praxisbuch für alle Möglichkeiten, aber der hatte die Situation, dass er die Eröffnungsrede für ein großes Weinfest halten musste und wirklich Panik davor hatte. Und da habe ich gesagt, hier, pass auf, einfach mal ein bisschen reinlesen und dann läuft das. Und tatsächlich, es lief sogar perfekt. Aber ganz schnell ist man im Ehrenamt zum Beispiel, und das ist eine Situation, die ist nicht ohne. In diesem Fall waren es 1000 Leute, die dort auf dem Platz stehen. Also das heißt, das ist, wenn du das nicht gewohnt bist, ist das eine Aufgabe und dein Buch hat dazu beigetragen, dass es funktioniert hat.
Oh, wie schön. Das ist ein wundervolles Feedback, weil das ist auch so ein Buch, was irgendwie so aus sich selbst heraus halt auch entstanden ist, weil mein Weg auf die Bühne halt so unglaublich schwer ist, aufgrund meiner eigenen Geschichte. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge nur kurz angedeutet. Ich selbst habe etwas, was nenne ich Special Effect, weil mit jeder Diagnose, die du immer wieder aussprichst, ziehst du dir die Informationen ja auch wieder in dein eigenes System. Hier sage ich es jetzt einmal, ich habe das Tourette-Syndrom, mache manchmal komische Dinge mit den Armen, mit dem Gesicht und manchmal gibt es auch Töne. das, was heute noch da ist, ist nur noch ein Bruchteil von dem, was es mal war. Und ich weiß, dass ich irgendwann auf der Bühne stehen werde und sagen werde, ich hatte Tourette, denn ich weiß, von wo ich gekommen bin und wo ich heute stehe. Und dennoch war mein Weg einfach so wahnsinnig schwer. Ich war so in meinem Perfektionismus gefangen. Und ich habe oft zu hören gekriegt, ja, Daniela, inhaltlich ist das alles ganz cool, was du erzählst. Irgendwie kommst du nicht rüber. Und ich habe es immer nie begriffen. Ich habe sogar zu hören gekriegt, und das verrate ich jetzt, weil es zum Glück Jahre her ist, dass ich zu hören gekriegt habe, du wirkst nicht authentisch. Und ich dachte, woran liegt das? Ich bin doch einfach so, wie ich bin. Ich habe es selber nicht begriffen, weil ich mich nie bewusst verstellt habe. Und trotzdem kriegte ich im Außen immer wieder zu hören, du wirkst nicht authentisch. Ich habe zwischendurch Rotz und Wasser geheult, wollte alles hinschmeißen, aber dieser Wunsch zu wirken war irgendwie so groß. Und heute weiß ich, ein Teil davon ist dieser Perfektionismus, in dem ich so gefangen war. Ich habe viel zu viel auswendig gelernt. Ich war viel zu sehr auf Wirkung bedacht und habe dadurch meine Wirkung verloren.
Das ist ja gerade bei, jetzt sind wir beim Thema Bühne. Also zum einen möchte ich gerade noch sagen, das, was du jetzt hier gerade uns erzählt hast, verraten hast, das ist natürlich auch ein Punkt, warum du, gerade du, viel über Selbstwert schreiben darfst, weil natürlich mit dem Tourette, das ist, kann sich jeder vorstellen, das ist keine leichte Kindheit. Das ist eine Belastung, mit der man aufwächst, die man ja eine gewisse Zeit mit sich schleppt. Ja. Und dann braucht man manchmal etwas länger, bis man den richtigen Selbstwert auch gefunden hat.
4,5 Jahrzehnte hat es bei mir gedauert, bis ich endlich mich selbst gefunden habe und nicht versucht habe, etwas darzustellen, was ich gerne sein wollte. Ich habe mich wirklich so in diese Leistung hineingearbeitet. Ich bin nach meinem Abitur in die Finanzbranche und dort auch recht schnell in den Außendienst, obwohl alle gesagt haben, ich bin zu schüchtern, zu ruhig, zu zurückhaltend. Ich werde hoffnungslos scheitern. Das war meine Prognose. Und ich wollte es so gerne. Ich wollte mit Menschen arbeiten. Ich war früh schon Mitte der 90er Jahre dann in so Kursen drin, so Schakka-Schakka und Motivationstrainer. Und ich kriege heute noch die Krise, wenn mir jemand erzählt, höher, schneller, weiter, du musst Erfolgstagebuch schreiben und dit und dat und krampfhaft positiv denken. Es hat alles einen Tick Wahrheit. Und wenn du Erfolgstagebuch vielleicht Wertschätzungstagebuch nennst oder Dankbarkeitstagebuch, wo du Dinge wertschätzt, die du tust und nicht nur auf die Verfolge guckst, hat das eine krasse Wirkung. Aber dieses Verdrängen einer Seite, die aber innen drin da ist, sorgt dafür, dass du irgendwann komplett erschöpft bist. Und bei mir war es wirklich so, nach 20 Jahren höher, schneller, weiter, ich habe das alles par excellence umgesetzt, aber es endete halt im Zusammenbruch, weil ich innen drin das kleine, abgelehnte, ungeliebte Mädchen geblieben bin. Und ich mit all diesem Erfolg und mit dieser vielen, vielen Arbeit im Grunde genommen nur Liebe gesucht habe.
Also ich kann ein bisschen das nachvollziehen, weil mein Weg war, also ich hatte jetzt nicht, jetzt ich habe jetzt keine so eine Behinderung gehabt, aber natürlich wirst du im Leben, also mir wurde immer gesagt, ich wollte immer in Medien rein und ich war ein richtig schlechter Schüler und bin auch an allem Möglichen gescheitert und man hat immer gesagt, du brauchst ein abgeschlossenes Hochschulstudium und ich habe mir dann aber Stück für Stück bewiesen, es geht sogar ohne Abitur, weil ich bin ein Schulabbrecher, also es geht tatsächlich. Wenn man etwas möchte, geht das, aber man muss irgendwann auch lernen, echt zu werden, authentisch bei sich zu sein. Und gerade, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Bühne kommen, wenn du halt eine Veranstaltung moderierst, ist Vorbereitung natürlich sehr wertvoll. Aber sie hilft dir natürlich in dem Moment nicht mehr, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Und wenn du halt zu viel vorbereitet bist, dann ist das manchmal hinderlich, weil dann bist du nicht mehr offen, dass du jetzt einfach nur auf das eingehst, was da gerade vor dir passiert.
Nicht nur das, dieses Improvisationstalent, das übrigens kein Talent ist, weil man kann es lernen, jeder kann es lernen. Schlagfertigkeit, Improvisation kann jeder lernen. Mir hat dabei unglaublich das Impro-Theater geholfen. Also ich habe viel Impro-Theater eine Zeit lang gemacht, habe da Kurse gemacht, habe da auch zweimal eine ganze Woche Impro-Theater gemacht und wirklich dieses Inhalier, dieses Scheiter-Heiter. So, du darfst scheitern, du darfst Fehler machen, weil das macht dich nahbar, das macht dich menschlich. Feier jeden Fehler. Und da fällt mir gerade ein, so eine kleine Anekdote. Ich war bei der German Speakers Association, da habe ich die Speaker-Ausbildung gemacht und wir hatten Zwischenprüfung. Und ich hatte eine tolle Präsentation vorbereitet. Inzwischen stehe ich am liebsten ohne Präsentation auf der Bühne. Und Es ging nicht vorwärts. Diese Fernbedienung wollte nicht funktionieren. Dann stellte ich fest, ich hatte diesen Stick, den man in den Laptop packt, nicht reingepackt. Und in dem Moment habe ich nur gesagt, okay, ich sollte die beiden noch miteinander verbinden. Das war so ein lustiger Moment, weil alle gelacht haben, weil sich alle wiedergefunden haben in diesem Fehler. Früher wäre ich da wahrscheinlich im Boden versunken. Und das war für mich aber ein unglaublicher Change-Moment, weil einige gesagt haben, boah, ab dann wurdest du locker. Und so sinngemäß, bau doch den Fehler ein nächstes Mal. Da habe ich gesagt, das ist Blödsinn, das kommt nicht so rüber. Wenn du sowas einbaust, dann kommt das nicht echt rüber, sondern freu dich über alles, was da passiert. Freu dich über alles, was nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Weil da kommt deine Menschlichkeit und dein Herz rüber.
Ich mag jetzt mit einem Bild für heute abschließen, das mir der Mensch, der mir so beim Radioeinstieg geholfen hat, mitgegeben hat. Das ist, wenn du in so einer Sendung bist und es passiert ein Fehler. Und das habe ich bis heute verinnerlicht. Er hat zu mir gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Der Fehler ist jetzt so klein, merken vielleicht zwei, drei Leute. Die meisten merken ihn nicht. Mach einfach weiter. Ignoriere ihn. Tu so, als wäre nichts. Der Fehler ist so groß, jeder kriegt ihn mit. Mach eine Show.
Cool.
Und es funktioniert tatsächlich. Das heißt, wenn du merkst, ich komme aus dieser Nummer nicht mehr raus, mit irgendwie unbemerkt, dann bitte Finger in die Wunde und zum Thema machen.
Großartig.
Ja, lass uns nächste Woche weitersprechen.
Wo machen wir das? Hab eine schöne Woche und alle da draußen auch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Volker.
Tschüss.
Bücher und Bühne. Der Podcast mit
Daniela Landgraf und
Volker Pietsch.